Ich hatte ja diesen Stoff überm Gesicht und bin dann immer so unter Wasser, habe mich quasi permanent dann immer so selber Water gebordet und hatte diese Ketten an den Händen, die dann teilweise so unten am Stein hängen geblieben ist. Das heißt, ich bin nur so halb teilweise hochgekommen, hatte dann dieses Zeug überm Kopf. Also es war auf so vielen Ebenen eigentlich dumm und gefährlich.
Ja, weil das halt auch vor allem irgendwas Schwungvolles hat, was einen irgendwie direkt mitreißt und euphorisiert, sage ich mal so ein bisschen. Also das geht direkt ins Ohr und bleibt im Kopf, wie man so schön sagt.
Genau, Metal Cruelty geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Dass nicht nur musikalisch der Black Metal dem Deathcore sehr, sehr gut tut, sondern auch emotional. Weil ich glaube, dass so Black Metal, der zeichnet sich ja aus durch so eine unglaubliche Emotionalität und durch so eine Schwermütigkeit, genau. Und durch so ein Umpf, was da so mitkommt im Black Metal. Da ist ja wahnsinnig viel Naturgewalt mit bei. Und ich finde, das tut dem Deathcore total gut, der ja normalerweise einfach sehr angry und sehr in your face ist und dem so eine gewisse Emotionalität und Schwermütigkeit noch mitzugeben, sodass wir Männer können auch mal so ein bisschen Emotion zeigen, so nach dem.
Heute und herzlich willkommen zum Outcast und auch hallo Richel und hallo Lukas von Mental Cruelty.
Hi, what's up?
Dich heute mal in unserer Runde zu haben.
Ja, grüß euch, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ja, ich freue mich, danke.
Abend.
Mental Cruelty, Zwielicht, viertes Album, seit 2 Wochen draußen. Lukas, wie ist die Stimmung?
Die Stimmung ist sehr gut. Die Stimmung ist sehr gut. Also die Response, die wir bisher kriegen, jetzt medial als auch von den Fans, ist echt krass positiv. Also durchweg positiv. Es freut uns wirklich sehr. Also ich habe schon sehr, sehr viele Reviews gesehen und ich habe bisher jetzt noch keins gesehen, was unter 9 von 10 ist. Und ich finde, das ist unfassbar. Es freut uns wirklich sehr. Und auch an dem Tag, wo das Album rausgekommen ist, sind wir überschwemmt worden auf Instagram auch mit ganz vielen Nachrichten von Fans, die auch sich sehr darüber gefreut haben, dass das Album jetzt endlich draußen ist und die auch diesen Black and Deathcore Style oder wie es manche schon schreiben, den Deathcore Black Metal Style total abfeiern. Und es macht wahnsinnig viel Spaß bisher. Das Feedback bisher ist sehr positiv und wir sind sehr, sehr dankbar darüber, ja.
Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, da können wir uns nur anschließen, aber da kommen wir später drauf.
Alles klar.
Ich würde sagen, um dich einfach mal ein bisschen besser kennenzulernen, starten wir mit einer kleinen Fragerunde. Richel, übernimmst du, oder?
Genau, also wie Gandhi schon gesagt hat, was machen wir immer ganz gerne mit unseren Gästen? Das ist einfach nur mal so eine kleine Ja-Nein-Runde, um besser das Feeling zu kriegen, was ist das für eine Person, worauf hat die Bock und so weiter. Wir fangen jetzt einfach mal an. Breakdown oder Solo?
Oh, Breakdown.
Ja.
Breakdown every day.
Ja. Cradle of Filth oder Dimmu Borgir?
Dimmu Borgir.
Ja. Will Ramos oder George Corpse Grinder Fischer?
Will Ramos.
Death Metal Growls oder eher Black Metal Gekeife?
Das ist schwierig. Aber ich glaube schon. Was war das? Deathcore Growls, right?
Death Metal halt.
Deathcore Growls.
Okay, auf jeden alles Fall. Klar. Erstes gekauftes Album.
Das erste gekaufte Album war eine Live-CD von Iron Maiden. Das weiß ich noch.
War das Rock in Rio zufällig?
Boah, das ist eine gute Frage. Da war ich 12 oder so. Ich wusste, ich finde harte Mucke cool, bin dann zu Mediamarkt gegangen und ich habe das Cover genommen, was am krassesten aussah. Und da war halt dieses Maskottchen von Iron Maiden drauf. Ich werde jetzt wahrscheinlich gekillt, dass ich nicht weiß, wie der nochmal heißt.
Eddie.
Und dann dachte ich mir, boah, geil. Und dann habe ich die dann auf dem Nachhauseweg im Auto drauf gemacht und war ein bisschen traurig, dass das halt live ist. Und ich so dachte so, oh nee, das ist jetzt nicht Studio. Oh, ist jetzt ein bisschen blöd. Aber war trotzdem geil. Da war natürlich Fear of the Dark und die ganzen Banger drauf und das war schon geil. Ich glaube, das erste war irgendein Iron Maiden Album.
Weißt du noch, was auf dem Cover war?
Boah, ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich glaube, nach dem Podcast checke ich das gleich mal nach. Vielleicht
erkenne
ich
klar.
Vielleicht erkenne ich
das. Das reichen wir nach, schreiben wir in die Shownotes.
Ja, genau. Yes, yes.
So, dazu das letzte gekaufte Album oder sagen wir mal gestreamte. Heutzutage kauft ja nicht mehr jeder Album.
Das letzte gestreamte Album war, glaube ich, Spirit Box. Ich vergesse immer den Namen. Eternal Blue? Ich sage immer Into the Blue, aber es heißt Eternal Blue, ne? Irgendwas Blaues. Genau, irgendwas Blaues. Was tut es, es leuchtet blau. Was Spirit Box. Ich habe das auch rauf und runter gehört, als es rausgekommen ist. Und jetzt bin ich jetzt gerade wieder zurück und habe wieder voll Bock auf Spirit Box. Und ich bin ein riesen Courtney LaPlante-Fan. Die ist brutal. Macht mega Bock jetzt gerade wieder. Ich höre gerade wieder sehr viel Spirit Box.
Cool.
Das macht Bock. Habt ihr noch mehr? Habt ihr noch mehr solche?
Ja, klar. Wir haben noch. Also, was machst du als letztes, bevor du auf die Bühne gehst?
Was mache ich als letztes, bevor ich auf die Bühne gehe? Check mit meinen Jungs. Immer kurz Fistbump, sich böse in die Augen gucken, sagen, jetzt reißen wir ab und dann gib ihm. So.
Alles klar. So ein kleines Mannschaftsding, so ein.
Genau. Ja. Nochmal kurz mit den Jungs entweder Huddle oder kurz Fistbump und sich böse in die Augen gucken und so sagen, okay, now it's on und dann ab geht's.
Und dann abreißen.
Genau. Im besten Fall. Ja.
Und was ist das Erste nach dem Auftritt, was du machst?
Das Erste, also
wenn du auf eine Bühne runterkommst?
Witzigerweise genau dasselbe eigentlich. Dann schnell zu den Jungs und dann sagen, na, wir waren geil, oder? Das war gut. Oder dann noch schnell
bestimmt. Nicht mehr so grimmig, dann eher happy.
Ja, voll. Bei mir ist das ganz schlimm. Ich werd hyper nervös vor Live-Auftritten, aber jetzt nicht so, dass ich so krass Lampenfieber habe, dass ich überhaupt nichts mehr kann. Und ich versuche diese Energie, dann diese Nervosität halt in so eine positive Aggressivität reinzupushen. Und dann bin ich halt ein bisschen wie so ein Tiger im Käfig und denke mir so, okay, jetzt geht's ab. Und das macht halt, und wenn man dann fertig ist und dann sich bedankt hat und vielleicht noch ein Foto gemacht hat oder sonst was, und dann ist das alles, vorbei, dann knallt so das Adrenalin durch und dann ist man aber, ja, und dann ist das alles so positiv und dann ist man so happy und dann will man das irgendwie auch dann auch mit seinen Jungs teilen und dann nochmal kurz zu allen und dann sagen sie, ey, ne, war mega, oder? Coole Wall of Death oder was weiß ich was, ne?
Gut, Berge oder Strand?
Berge, auf jeden Fall. Immer Berge. A hill to die upon.
Burger oder Pizza?
Pizza, immer Pizza. Wir haben eine, ich wohne in Wiesbaden und wir haben hier eine Pizzeria in Verace, heißt die, die machen so neapolitanische Pizza. Das ist die beste Pizza auf dem ganzen Planeten. Immer Pizza all the way.
Sehr gut, kann ich verstehen. Und zum guter Letzt, bestes Getränk?
Bier. Bier. Hat jemals in diesem Podcast irgendjemand was anderes gesagt?
Ich überlege gerade.
Oh ja.
Ja, doch,
weil ich fand es zum Beispiel lustig, wir hatten ja mal Dennis, der Produktmanager A&R für euch ist.
Ah, ja.
Der hat Spezi gesagt.
Paulaner Spezi.
Er meinte, ja genau, Paulaner Spezi. Und er meinte, bei der Vertragsunterzeichnung mit Central Media da warst du noch nicht dabei, aber haben sie ihm wohl einen Kasten Spezi mitgebracht.
Das haben wir zum Geburtstag auch wiederholt. Dennis kriegt immer einen Kasten Paulaner Spezi und ich glaube, er freut sich jedes Mal immer genauso drüber.
Darum. Das ist nämlich auch ein gutes Getränk. Und welches Bier bevorzugst du?
Tanzäpfel finde ich sehr, sehr gut. Das hat mein Papa immer getrunken. Ich finde Guinness ist auch mega, wenn man so im Irish Pub ist und dann so ein schönes Guinness, das ist auch cool. Oder so Kilkenny gibt's da ja auch in einem Irish Pub, das ist auch mega. So, das sind so die ersten, die mir so einfallen würden. Ansonsten, so ein neuer Trend ist jetzt ja auch IPA. Ich habe keine Ahnung, was genau da jetzt der Clou dabei ist, wie das so gebraut wird, aber das ist ja auch einfach Bier, was einfach mega viele Umdrehungen hat. Das ist teilweise Bier, keine Ahnung, mit so 8-10%. Da trinkst du dann ein Glas von und es schallert dich komplett aus dem Leben, aber ich meine, ist ja auch nicht verkehrt. Also ja, das ist.
Ich glaube, der große Clou ist einfach die verschiedenen Hopfensorten, die das dann Ganze dann ein bisschen fruchtiger machen oder das wie Ananas oder sowas riechen lassen. Und kommt immer drauf an. Also wir testen ja auch immer ganz gerne IPA, aber die meisten haben eigentlich auch nicht allzu viel Umdrehung, oder? Die meistens so um die.
Die haben auch so 4-5, manchmal ja. Auch 6. Aber je nachdem, wie du es brauchst, gibt es dann natürlich auch Starkbiere und sowas. Ja, dann auch so wie Bockbiere oder sowas, die haben ja auch mehr.
Ja, genau, sowas. Wenn das so ein bisschen herber ist, das kann gerne so, ja, das ist eigentlich ganz cool. Ja.
Sehr gut.
Ja, wir hatten mal dieses Heilung-Bier, das war wie so eine Weinflasche. Ich glaube, das hatte fast 12%. Danach waren wir auch ganz schön hinüber, muss ich sagen.
Oh ja, Heilung-Bier, das muss ich mal auschecken. Die Jungs, also wir sind auch alle große Heilung-Fans. Da müssen wir das auf jeden Fall auch einmal auschecken. Heilung-Bier, das ist ja.
Ja, genau, das war so mit Honig oder Met. Also nee, mit Met glaube ich nicht, aber so mit Honig irgendwie mit drin.
Ich weiß es nicht mehr. Das war auf jeden Fall, ich kann mich noch an die Flasche erinnern, die sah sehr fancy aus.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr lecker.
Genau. Na dann weg von Getränken und Essen und hin zu Musik, beziehungsweise zu Mental Cruelty. Du bist jetzt seit ungefähr seit einem Jahr dabei. Hill to Die Upon kam so vor 2 Jahren raus, so im Mai 21. Und in der Zeit hat sich natürlich einiges getan, wie gerade schon erwähnt. Major Deal mit Century Media letztes Jahr. Dann Sängerwechsel, dafür bist du ja jetzt seit einem Jahr, wie gesagt, dabei. Und jetzt schon wieder das neue Album mit Zwielicht. Wie hast du so die das letzte Jahr wahrgenommen, als du in die Band gegangen bist? Wie war da so der Einstieg? Wie war das Miteinander in der Band? Wie, lass mal kurz das letzte Jahr Revue passieren.
Ich versuch's. Ich bin zu der Band gekommen. Ich habe mich natürlich offiziell auch beworben, aber ich habe auch einen Kumpel, dem ich auch die Videos einfach geschickt habe in so einer Gruppe von so einer alten Band, wo ich mal drin war. Und der kannte Marvin und der hat ihm dann auch meine Bewerbung geschickt. Das heißt also, meine Bewerbung hat den Weg zu Mental Cruelty gefunden auf 2 verschiedenen Wegen. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie zuerst gesehen haben. Aber sie haben mich dann eingeladen und ich kam auch vorbereitet und hatte einen Text dabei, dass wir schon mal so ein bisschen was auch aufnehmen können. Und das hat den Jungs sehr imponiert. Die waren so, was, Alter, du bist vorbereitet? Du hast Lyrics dabei? Was? Und ich dachte mir schon, okay, krass, dass das schon reicht. Aber nein, Spaß. Aber dann haben wir Musik zusammen aufgenommen und haben uns am Anfang schon super gut verstanden. Also ich weiß noch, ich bin die Tür reingekommen und Marvin hat mich direkt gedrückt und umarmt, hat gesagt, ja, lass dich mal drücken, cool, dass du da bist. Und das war sehr, sehr herzlich. Und man hat direkt gesehen, dass die Jungs wieder Bock haben, Musik zu schreiben und Bock haben, Songs zu machen. Und das hat wahnsinnig viel Bock gemacht. Also es hat mir auch wahnsinnig viel Bock gemacht. Das hat direkt geklickt und dann haben wir relativ schnell auch einfach gesehen, okay, das passt. Und die Jungs haben mir auch relativ schnell signalisiert, ey, wir haben das Gefühl, du bist der richtige Mann. Let's go. Lass zusammen voll durchstarten und dieses Album machen. Und so ist es dann auch gekommen. Und dann haben wir, dadurch, dass wir uns jetzt erst ein Jahr lang kennen, wir haben in kürzester Zeit auch dieses Album aufgenommen. Also ich hatte mir 10 Tage Urlaub genommen, quasi um die Vocals da drauf zu ballern. Dadurch ist das natürlich alles in sehr kurzer Zeit entstanden. Vorher natürlich die Lyrics geschrieben und jetzt auch viele Videos abgedreht und viel Promo natürlich auch vorbereitet. Für die Videos hatten wir immer mindestens 2 Drehtage, weil wir immer Story-Shots und Performance-Shots hatten. Es war wahnsinnig, wahnsinnig schön und hat auch viel Spaß gemacht, so als quasi Newbie jetzt dazuzukommen in diese Welt von mit einer großen Deathcore-Band zusammenzuarbeiten, wo man dann auch mal nach Berlin fährt und dann bei Century dann zu Sony dann reinkommt und dann auch mit denen wichtige Dinge bespricht, krasse Videos aufnimmt, ein Album aufnimmt. Josh Schröder hat das Album gemixt, der hat ja auch mit Lorna Shore zusammengearbeitet, mit so jemandem zusammenzuarbeiten. Da ist man wahnsinnig dankbar für und man fühlt sich sehr, sehr geehrt auch irgendwie. Aber es ist auch unfassbar anstrengend und es ist eine physische und psychische Zerreißprobe für alle gewesen auch, weil wir halt in dieser kurzen Zeit versucht haben, so viel auf die Beine zu stellen. Aber man muss tatsächlich sagen, dass wir trotz dessen, dass wir dann auch unter diesem Riesendruck standen, den wir uns irgendwie aber auch selber gemacht haben, weil wir halt das alles in dieser kurzen Zeit schaffen wollten, weil wir jetzt endlich wieder durchstarten wollten, muss man sagen, dass wir trotzdem dadurch eher noch mehr zusammengewachsen sind und jetzt mega stolz drauf sind, was jetzt Zwielicht ist und wie positiv das aufgenommen wird, dass wir jetzt irgendwie auch so daraus total viel Motivation ziehen und uns jetzt so denken, okay, now sky is the limit und jetzt starten wir komplett durch. Und das war so das letzte Jahr. Wahnsinnig schön, aber auch unfassbar anstrengend.
Ja, glaube ich. Gerade wenn du sagst das, weil ich hatte auch überlegt, ob Songs eventuell schon vorher fertig waren und bevor du dazu gestoßen bist, aber wenn der ganze Writing-Prozess und alles dann auch in dem Jahr sozusagen stattgefunden hat, dann aufnehmen, wie du sagst, Videos. Ihr habt ja jetzt, glaube ich, auch ein neues Video heute angeteasert. Also 4 Videos sozusagen. Das ist ja dann schon ordentlich Zeitaufwand. Und dann, klar, wie du meintest, viele schreiben dann auch über Social Media, fragen, wie wir Interviews an und so. Da geht's hart gegen.
Ja. Ich war mir gerade nicht so sicher, ob ich es gerade nochmal aufzählen konnte, aber ja, das stimmt, heute wurde wieder was Neues geteasert und das ist ja, das ist dann quasi das vierte Video, zwei Drehtage pro Video sind 8 Drehtage in dieser kurzen Zeit. Wer schon mal ein Video gedreht hat mit einer Band, weiß, wie viel Vorbereitungszeit da auch mit reinfließt, weil du da ja auch ein Skript schreiben musst, du brauchst eine Crew, du brauchst eine Location, das muss alles abgeklärt sein und das halt jeweils für 8 Drehtage, währenddessen du dann im Prinzip Album-Promo noch vorbereitest. Und das alles ist, ist unfassbar, wie wir das alles irgendwie gewuppt haben, ne? Und wie du schon sagst, ist wahnsinnig viel. Jetzt im Nachhinein, jetzt wo das Album draußen ist, kommt natürlich auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und natürlich macht man dann auch so Sachen, ne, wie jetzt hier einen Podcast oder Interviews und so. Aber ich mach das jetzt im Moment sehr gerne, weil ich bin jetzt total new to the game und mir macht das total viel Spaß und deshalb finde ich das cool, dass ich heute mit euch quatschen kann, einfach über Mucke und über das Album und dann alles. Ich genieße das auch sehr.
Sehr schön, ja, cool. Das freut uns. Wir können ja mal kurz über die Videos sprechen. Die sind ja nicht so, ich sag mal, keine 0815 Videos, die einfach Band wird in eine Höhle gesteckt, kriegt eine Fackel in der Hand und schreddert da ein bisschen rum. Wie kalt war denn das Wasser bei Symphony of a Dying Star? Das habe ich mir gedacht, alter Falter, da musst du ganz schön gebibbert haben.
Ja, es war echt geil. Ja, wir haben uns nicht einfach nur in eine alte Industriehalle gestellt, sozusagen. Das ist immer ja so ein bisschen das Deathcore-Klischee, wobei ich sagen muss, ich finde so Videos immer noch geil. Ich gucke mir sowas immer noch gerne an. Aber Symphony-Video war das allererste Video, was wir gedreht haben. Das war im Dezember letzten Jahres. Und das war witzigerweise, das war der kälteste Tag des Jahres, auch in den Wetteraufzeichnungen. Da war es, wir sind morgens wir haben das in so Rheinarmen gedreht, die dann auch komplett zugefroren waren dann teilweise. Das waren dann so kleine Seen im Prinzip und so Rheinarme, wo dann so das Wasser durchfließt, wenn es nicht gefroren ist. Und ich weiß noch, wir sind morgens um 3:30 sind wir super früh aufgestanden, damit es halt noch dunkel ist oder damit wir vielleicht im Zweifelsfall so ein bisschen Morgengrauen mitkriegen und dass dann so der Nebel dann noch so drüber wabert. Und da waren es dann -10 Grad. Und habe das vorher mal getestet, einen Tag oder 2 Tage vorher. Da bin ich dann in den Rhein gesprungen. Da hatte der Rhein, glaube ich, 6 Grad oder so. Hab das mal gecheckt. Ich hatte da so ein, unter diesem Kostüm, ich habe ja so ein weißes Kostüm an, darunter hatte ich so einen Neoprenanzug. Der hat schon ein bisschen was gebracht, muss man sagen, aber wenn man halt eine Stunde in diesem kalten Wasser drin planscht, da ist der Neoprenanzug auch nicht wirklich für gemacht.
Und sich langsam Stück für Stück vorbewegen und halt nicht groß schwimmt.
Genau, man durfte sich auch nicht viel bewegen und musste ja möglichst mystisch dabei aussehen, ne? Und man sieht ja auch im Video meine Hände und der Kopf ist die ganze Zeit frei und also was ich nicht wusste, wenn das kann jeder mal zu Hause probieren, wenn er seine Hände mal so in richtiges Eiswasser macht, deine Gefäße und das geht alles so zusammen, das tut irgendwann so krass weh, dass du wirklich denkst, jemand klemmt deine Hand zwischen 2 Backsteine und setzt sich drauf. Es ist irgendwann unaushaltbar. Meine Hände waren irgendwann so geschwollen und das war so krass, das war echt heavy. Das war so ein bisschen meine Feuerprobe, meine Eisprobe ganz am Anfang. Ja. Es hat aber auch saumäßig viel Spaß gemacht. Das war natürlich, wenn wir da bei diesem Dreh sind und das war total bescheuert eigentlich. Wir haben die ganze Zeit da gestanden und dachten uns, was machen wir hier überhaupt? Und auch Markus, unser Videograf, der da mit dabei war, der hat sich auch einen Neoprenanzug angezogen und ist mit ins Wasser gesprungen und hat den ganzen Tag auch nicht ausgezogen. Mhm. Also die gesamte Crew hat mitgebibbert. Das war auf jeden Fall nicht nur ich, der da ins Wasser gesprungen ist. Und ja, es war total krass. Und ich hatte ja diesen Stoff über dem Gesicht und bin dann immer so unter Wasser, habe mich quasi permanent dann immer so selber Water gebordet und hatte diese Ketten an den Händen, die dann teilweise so unten am Stein hängen geblieben ist. Das heißt, ich bin nur so halb teilweise hochgekommen, hatte dann dieses Zeug über dem Kopf. Also es war auf so vielen Ebenen eigentlich dumm und gefährlich. Aber ne, was man halt so macht für ein geiles Video.
Alles für die Kunst.
Ja. Alles für die Kunst.
Hast du dich danach erkältet oder warst du am nächsten Tag topfit?
Ich war 10 Tage lang komplett am Arsch.
Alles für die Kunst.
Ich war komplett am Arsch. Aber ich sag bis heute noch, ich habe mich bei Marvin angesteckt, der schon eine Grippe hatte, aber trotzdem zum Dreh gekommen ist. Und ich habe an den 2 Tagen oder an dem Tag dann bei Marvin gepennt. Und ich sag bis heute, ich habe mich einfach bei Marvin angesteckt und es war nicht der Dreh.
Das kann natürlich sein. Genau, du hast gerade Markus, den Videografen, schon erwähnt. Habt ihr mit dem, beziehungsweise hat die Band mit ihm schon mal vorher zusammengearbeitet oder ist jetzt ein komplett neues Team bei gewesen, das das Video gemacht hat? Wie groß war das Team? Wie viel sind hinter der Kamera sozusagen? Das wäre auch mal interessant.
Es sind einige, wir sind meistens so bis zu 10 Leuten auch mit Videograf, mit Leuten, die sich ums Licht kümmern. Es sind nicht immer die gleichen, aber meistens eine ähnliche Crew so. Wir arbeiten da mit Aurora Motion Pictures zusammen und Markus gehört auch dazu der Crew. Und ja, das ist mit Markus haben wir schon sehr viel zusammengearbeitet. Der war auch bei den vielen alten Mental Cruelty Drehs mit dabei. Markus spielt zum Beispiel auch den Protagonisten in A Hill to Die Upon, dem der C abfault. Das ist Markus.
Ah. Habe ich jetzt gar nicht mehr vorm Auge, muss ich mir nochmal angucken.
Genau, check's nochmal aus. Ja, Markus ist Markus bester Mann, der unterstützt uns und also der war vor mir im Wasser. Also ohne Markus keine Mental-Videos, kann man wirklich sagen.
Sehr geil, sehr
genau.
Geil.
Aber Forgotten Kings zum Beispiel und Norlis hat zum Beispiel der Daniel Fischer gemacht. Das ist der Gitarrist von Consumer. Der hat uns auch sehr, sehr viel unterstützt. Da muss man tatsächlich auch sagen, der hat auch viel mitgearbeitet.
Sehr gut. Wer macht das neue Video oder wer hat das neue Video gemacht? Welcher Song wird das eigentlich? Kann man das schon sagen? Wann kommt das ja, raus?
Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wann dieser Podcast rauskommt, ob ich das jetzt verraten kann oder nicht.
Frühestens in einer Woche Sonntag. Also jetzt diese Woche, noch nicht nächste Woche Sonntag eventuell. Wie ich es schaffe.
Ich muss mal. Ah, ich glaube, ich halte das noch top secret. Es tut mir leid, aber ich schweige noch.
Wir können ja mal Vermutungen anstellen. Ich sag einfach mal, es wird Mortal Shells.
Okay, alles klar. Cool.
Ja, ich bin am Überlegen. Also der Teaser hat ja noch nicht wirklich viel verraten.
Stimmt, ja.
Pest wäre cool. Oder weiß nicht, ja. Jetzt überlege ich, was
krass, ja.
Naheliegend.
Mortal Shells und Pest, ja. Welche sind. Nee, sorry, ich unterbreche dich die ganze Zeit.
Nee, ich überlege nur und starr mir vor mich hin, erzähl du.
Ich wollte euch nur fragen, welcher Song ist denn euer Lieblingstrack vom Album? Über welchen Song würdet ihr euch jetzt am meisten freuen, wenn da jetzt ein Video rauskommen würde?
Am Anfang war es bei mir tatsächlich Pest mit. Den fand ich immer ziemlich cool, aber jetzt, wo ich es mir noch mal öfter angehört habe, also generell war Symphony of a Dying Star von Anfang an halt so der Song, der mich am meisten mitgerissen hat. Dann war es, wie gesagt, zwischenzeitlich Pest. Aber Nordli ist es mittlerweile auch ein Favorit geworden, ist schwierig.
Ja, Nordlis ist auch geil. Aber da gibt's ja schon ein Video von.
Ja, genau. Und von daher, ich könnte mir halt auch vorstellen, hier A Tale of Salt and Light eventuell oder eigentlich.
Das wäre auch mein Favorit, aber das weiß ich nicht, das ist vielleicht ein bisschen, das finde ich auch ein sehr geiles Lied. Also ich muss sagen, alles ab Mortal Shells ist eigentlich eine 10 von 10. Das ist wirklich schon ein sehr hohes Level. Wir hatten uns, bevor du gerade zukommst, hat man schon drüber unterhalten, dass es eigentlich wirklich krass ist, auf was für einem hohen Niveau die ganzen Songs sind. Ich muss jetzt mal von meiner Warte aussprechen. Also ich habe es angehört am Anfang, war dann erst so, ist ganz schön viel, und war jetzt nicht so begeistert und habe dann, das ist ein richtiger Grower, das Album, und musste mir das ein bisschen erarbeiten. Habe das, glaube ich, weiß ich gar nicht, jetzt 8 oder 10 Mal schon gehört und muss sagen, es ist echt ein geiles Teil geworden. Ja, das ist nochmal eine Ebene höher als Hill of to Die Upon, muss ich sagen.
Krass, vielen, vielen Dank. Ist ein Riesenkompliment auf jeden Fall. Ich gebe das weiter auch an die Jungs. Vielen, vielen Dank. Ja, gerade die Songs nach Mortal Shells, die sind natürlich ein bisschen stilistisch anders als die ersten paar Songs, aber deshalb ist dieses Album ja so ein bisschen so eine Journey. Und ja, Tale of Salt and Light wäre krass, das wäre ein 7-Minuten-Video, aber ich muss tatsächlich auch sagen, dass das Pest auch einer meiner Lieblingstracks ist, weil der ist halt so, der ist sehr pure Deathcore und ich bin echt noch so ein Deathcore-Kid. Ja. Ich muss sagen, der Pest ist auch einfach geil, ja, das wäre schon.
Ja, aber am Anfang finde ich, wie du gerade schon meintest, dass sich zum Ende hin das Genre verändert. Am Anfang ist es schon, sag ich mal, ein bisschen Deathcore-lastiger und zum Ende hin wird es dann Black-Metaliger und auch folkiger insgesamt. Also gerade hier bei, wie gesagt, Symphony of a Dying Star war ja der erste Track mit Zwielicht zusammen, wo dann, glaube ich, erstmal viele Fans auch vor den Kopf gestoßen wurden und sich gedacht haben, hier, was ist denn da los? Ist das eine andere Band? Was machen die da? Sind die einmal zu oft in Finnland gewesen oder so?
So hat Wintersang gehört.
Ja, genau.
Ja, stimmt. Ja, Wintercore habe ich ab und zu mal gelesen.
Ja, ja, auch gerade dieser Verweis auf Star das, und auch bei der Melodieführung erinnert das schon ein bisschen an Wintersang. Aber ich muss sagen, ich habe es hart gefeiert. Ich fand das richtig klasse, dass da auch mal so ein stilistischer Bruch kommt. Ich bin sowieso ein Freund davon, wenn das alles mal ein bisschen aufgebrochen wird und nicht nach einem Schema F abgearbeitet wird.
Ja, ich fand das auch total, ich fand den Song auch total geil. Wir haben uns irgendwie auch überhaupt gar nicht von irgendwelchen Genregrenzen einengen lassen, sondern die Jungs haben sich auch wirklich inspirieren lassen von jeder Mucke, die sie so hören. Und da waren natürlich auch so Sachen dabei wie Children of Bodom oder Winter Sun. Und als Marvin mir den Track zum ersten Mal gezeigt hat, wo das dann auch so am Anfang nur so diese Melodie war, und ich so, Alter, das klingt ja voll wie Zelda, das ist ja mega geil. Ja. Und dann er so, ja, do you know Winter Sun? Und dann hat er mir mal so diese ganzen, ich glaube, ist das 14-Minuten-Song oder sowas, ne? Ja, so und ich dachte mir am Anfang, ach du Scheiße, was ist das denn, ne? Aber dann habe ich das mal beim Autofahren gehört und ich finde, Winter Sun ist richtige Autofahrmucke. Die muss man wirklich hören beim Autofahren. Irgendwie sonnige Landstraße und dann gib ihm Winter Sun und dann habe ich es auch komplett gefühlt und dann habe ich den Symphony auch gecheckt und dann haben wir dir auch die Lyrics drauf geschrieben, von denen auch viele dann auch von Marvin tatsächlich kamen und dann haben wir uns auch total in diesen Song verliebt und ich finde das so klasse, dass irgendwie wir den als erstes rausgebracht haben und der ja so different ist wie jetzt zum Beispiel Hill to Die Upon und sich auch irgendwie alle dachten, okay, haben die jetzt komplett einen an der Klatsche, aber egal, ist irgendwie geil und scheppert. Und da habe ich mich sehr, sehr gefreut auch über dieses positive Feedback und dass alle den auch auf diesem selben emotionalen Level fühlen wie wir auch. Ja, ich habe auch ein großes Herz für Symphony und freut mich auch, wenn es euch genauso geht.
Ja, weil das halt auch vor allem irgendwas Schwungvolles hat, was einen irgendwie direkt mitreißt und euphorisiert, sage ich mal so ein bisschen. Also das geht direkt ins Ohr und bleibt im Kopf, wie man so schön sagt.
Genau. Metal Cruelty geht ins Ohr, bleibt im Kopf.
Was man ja beim Deathcore nicht unbedingt sozusagen vermutet, aber das hat sich ja in den letzten Jahren auch so ein bisschen alles gewandelt. Also viele sind ja dann auch gerade wie Lorna Shore oder Shadow of Intention in die Black and Death Richtung gegangen, Whitechapel oder Suicide Silence haben es ein bisschen ruhiger in Anführungsstrichen angehen lassen und haben mehr so melodiöse, seichtere Töne auch mal angeschlagen. Frag mal erstmal so, wie definierst du für dich Deathcore?
Wie definiere ich Deathcore? Das ist eine gute Frage. Für mich ist Deathcore, also ich verbinde damit echt immer noch so Bands wie Suicide Silence, Whitechapel, Chelsea Grin. Die sind für mich noch so richtig Deathcore. Auch so The Cleansing oder so die erste Chelsea Grin EP. Das ist für mich so pure Deathcore. Das ist auch was ich noch so richtig als Deathcore identifizieren kann. Und alles andere, was dann so drumherum passiert, also wenn wir jetzt mal zum Beispiel auch solche Bands nehmen wie Brand of Sacrifice, die auch wahnsinnig erfolgreich sind, aber auch so total modern klingen und auch ein bisschen so elektronische Klänge so voll mit reinbringen, auch wie so The Browning das angefangen hat, was ich auch mega finde, es fällt mir wahnsinnig schwer, das genremäßig auch einzugrenzen. Aber es macht ja auch total Bock, sich darüber auszutauschen und dann drüber zu reden, okay, ist das noch Deathcore? Oder ist das schon, oder ist das Black Metal? Oder ist das irgendwie vielleicht, oder ist das Symphonic Metal? Ich kann es schwer benennen und ich habe mittlerweile auch das Gefühl, dass es auch bei vielen Bands, die jetzt versuchen, neue und kreative Sachen zu machen, wie zum Beispiel Brand of Sacrifice oder Lorna Shore, dass es den Leuten dann auch so ein bisschen schwerer fällt, das einzugrenzen. Aber das ist ja eigentlich auch was Positives, glaube ich.
Genau, ich finde, das ist auch eine Entwicklung, die man so die letzten, keine Ahnung, 5 bis 10 Jahre mitgekriegt hat, dass die Genres einfach immer mehr miteinander verschmelzen, dass man sich auch von anderen Genres inspirieren lässt und nicht mehr so in seiner Schublade, in seiner Bubble bleibt, sondern halt auch out of the box denkt und andere Sachen zulässt, ob es jetzt wie bei euch zum Beispiel auch Folk-Elemente sind, weil ich finde, gerade das grenzt euch jetzt zum Beispiel von Lorna Shore oder von anderen Bands, die halt in die Black and Deathcore oder Deathcore-Black-Metal-Richtung gehen, finde ich, grenzt euch das schon mal ein bisschen ab und hat so eine Art Alleinstellungsmerkmal.
Ich glaube auch, wenn man sich einen Nautilus anhört oder einen Symphony of a Dying Star, dann ist das schon auf jeden Fall was anderes, ja.
Genau. Was denkst du, wann hat das so angefangen, dass andere Genres in Deathcore reinkamen oder jetzt auch direkt bezogen auf den Black Metal, sage ich mal, wann kam da so der Black Metal-Einschlag im Deathcore? Hast du das direkt mitbekommen oder auch eher so beobachtet? Wie war das für dich?
Boah, ich muss sagen, ich habe das wahrscheinlich eher immer nur so ein bisschen am Rande mitgekriegt, dass es plötzlich so ein bisschen die Richtung Blackened Death gab und dass damit der Black Metal Einfluss im Deathcore gemeint ist. Ich finde, Mental Cruelty haben das mit A Hill to Die Upon schon auf jeden Fall auch mit mit angefangen. Zumindest mal ist das auch immer, was ich lese. Aber ich muss sagen, ich war halt, bevor ich auch zu Mental Cruelty gekommen bin, war ich echt so ein Deathcore-Kid. Ich habe halt, ne, ich habe halt den neuen Chelsea Green-Kram gehört oder habe halt, ja, was gibt's noch? Ich habe ja Wage War habe ich gehört und diese ganzen Sachen, ne, eher so moderner Deathcore.
Ich war dann eher bei Carnifex dabei.
Ja, oder sowas, ne? Genau, halt den ganzen Kram. Oder auch vielleicht ein bisschen seichtere Sachen, ne? Irgendwie I Prevail, Bring Me the Horizon, Polaris und diese ganzen Sachen waren da dabei. Und ich habe dann diese ganze Black Metal-Schiene, habe ich auch irgendwie so auch kennen und lieben gelernt durch Mental Cruelty. Nowell, der zweite Gitarrist von Mental, hat mir dann, der hat mir so eine richtige Black Metal Playlist gemacht. Da waren dann auch so Sachen drauf wie Behemoth oder Dimmu Borgir. Und ich habe am Anfang, habe ich das nicht wirklich gerafft, aber jetzt bin ich brutalster Behemoth-Fan. Ich habe ich hab jetzt Behemoth-Shirts, ich habe einen Behemoth-Aufnäher. Der liegt genau da vorne. Könnte ich jetzt zum Beweis quasi einmal in die Kamera halten. Und wir hatten auch die Möglichkeit, in Frankfurt einmal auf ein Behemoth-Konzert zu gehen, weil die ja mal auf Tour waren mit Arch Enemy. Und ich schwöre, das war eins der geilsten Konzerte ever. Weil die so eine geile Show machen mit ihrem Bühnenbild und mit den verschiedenen Songs und verschiedenen Kostümen und mit dem Feuer, was die auf der Bühne haben. Und das war für mich mind-blowing. Ich dachte mir nur so, Alter, was ist das für eine geile Band? Was ist Nergal für ein absolut krasser Frontmann? Wie geil ist das? Und seitdem suchte ich Behemoth komplett. Ich find's mega. Und ja, dadurch bin ich erstmal so ein bisschen zum Black Metal gekommen. Deshalb habe ich das vorher vielleicht gar nicht so gecheckt. Also ich kann es gar nicht so genau benennen tatsächlich.
Weil ich habe mir jetzt gerade in Vorbereitung jetzt auf das Interview auch mal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, beziehungsweise hatte ich auch früher schon mal, dass das, glaube ich, nämlich auch mit Behemoth sozusagen aufgekommen ist, dass sie so Anfang, Mitte der 2010er, so mit Satanas oder wie das Album hieß, Satanist, und dann, das war 2014, 2018, I Loved You at Your Darkest. Und dann kam ja auch 2018 hier Lords of Chaos in die Kinos und dann war ja Black Metal eh im Mainstream drinne, sage ich mal. Und ich glaube, dass das dann viele auch beeinflusst hat, dass sie das sozusagen dann auch in die Musik haben einfließen lassen, weil es einfach einer breiteren Masse zugänglich war, weil es irgendwo auch viel in den Medien war. Und darum hätte mich mal interessiert, ob du das auch so wahrgenommen hast.
Ja, jetzt wo du es sagst, stimmt, ne? Es hat immer mehr einen Einzug in die Popkultur gefunden und es gibt auch super viele super viele coole neue Black-Metal-Bands, die ja auch zu Recht jetzt ein bisschen oder die jetzt auch zu Recht erfolgreich sind, ne? Also, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel Gaelia, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche.
Die aus Portugal?
Genau.
Ja, die sind super. Die haben wir letztens live gesehen auf dem Full Force. Unglaublich geil.
Richtig geile Show. Brutal. Absolut. Ich finde die auch total geil. Ich finde, die machen auch so richtig schön schwere, brutalen Black Metal, ich liebe das. Oder auch Amen-Ra. Ich bin riesen Amen-Ra-Fan. Der Weg einer Freiheit. Alles total geil. Und auch also zu Recht und auch super erfolgreich im Moment. Zumindest mal ist das auch so mein Gefühl. Und ich, ja, es kann auch gut sein, dass gerade solche Sachen, wie du gerade genannt hast, ne, dass sie da mit einen Anteil dran haben, ne?
Genau. Oder wie siehst du das, Witchel?
Das ist ja immer schwer zu sagen, weil so dieses ganze Deathcore-Thema, das ist ja eigentlich nicht wirklich was für mich. Also ich kenne da zwar die ganzen Bands, Suicide Silence und Carnifex und wie sie alle heißen, aber das ist nicht meine Musik, das ist mir zu modern. Also ich stehe total auf Black Metal, aber auch gerne, ich finde das auch gut, wenn, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, so dass die Genre sich immer mehr miteinander beeinflussen lassen oder mehr ineinander greifen. Und das müssen sie ja auch, weil es mittlerweile ja fast schon jeder Ton gesagt wurde, jede Note gespielt wurde und es muss halt neuer Input rein. Und den kriegst du halt nur, indem du Sachen miteinander verbindest. Früher, als Metalcore losging, war ja dann auch noch gar nicht die Rede davon, okay, wir machen jetzt hier Metal, mixen da ein bisschen Hardcore rein, das ist jetzt auch ein eigenes Genre. Und so muss es auch weitergehen, weil wenn es nicht so wären würde, dann würde irgendwann Metal tot sein. Weil ich find's gerade schön beim Metal, dass du da immer wieder was Neues findest. Wirklich, es gibt die Musik seit den 70er Jahre und es wird immer weiterentwickelt. Und das finde ich, es gibt so kein Genre, was sich meiner Meinung nach so viel, so krass weiterentwickelt und so viele verschiedene Untergenres hat wie der Metal. Also, es wäre mir jetzt nicht bekannt.
Ja, ist echt so. Sehe ich auch so, würde ich dir voll zustimmen. Ich glaube auch, dass nicht nur musikalisch der Black Metal dem Deathcore sehr, sehr gut tut, sondern auch emotional. Weil ich glaube, dass so, ey, Black Metal, der zeichnet sich ja aus durch so eine unglaubliche Emotionalität und durch so eine Schwermütigkeit und durch so ein Umf, was da so mitkommt im Black Metal. Da ist ja wahnsinnig viel Naturgewalt mit bei. Und ich finde, das tut dem Deathcore total gut, der ja normalerweise einfach sehr, sehr angry und sehr in your face ist und dem so eine gewisse Emotionalität und Schwermütigkeit noch mitzugeben, so dass wir Männer können auch mal so ein bisschen Emotionen zeigen, so nach dem Motto. Na, ja, das ist,
auch ohne Clean Vocals.
Ja, genau.
Die ihr aber auch habt.
Ich wollte gerade sagen, das darf ich jetzt gar nicht zu laut sagen. So.
Nee, ich rede jetzt von diesem Standard 0 auf 15. Wir haben eine harte Strophe, grunzen uns die Leber, die Seele aus dem Leib und dann kommt der Refrain und dann, die Blumen, die blühen. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, voll, auf jeden Fall. Und das ist, ja, ich finde, das tut dem ganzen Genre auf jeden Fall auch gut. Und ja, ich finde, also Metal gibt's immer wieder was Neues zu entdecken, immer wieder neue Bands, die neuen geilen Scheiß machen oder auch Genre irgendwie neu begründen. Das ist echt cool, ja.
Ich finde, du hast ja gerade auch so ein bisschen Natur erwähnt, finde ich eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, gerade wenn es halt in den Black Metal, in die folkige Richtung geht, halt so diese Naturverbundenheit, dieses teilweise auch sphärische, was ich finde ich auch so ein bisschen bei euch in den Texten teilweise widerspiegelt. Gerade hier beim Closer, A Tale of Sword and Light geht's da so ein bisschen darum, oder bei Nordlys, wo es um die Nordlichter geht, aber auch irgendwie teilweise so um alte Götter, sage ich mal. Wie hat euch die Natur beeinflusst?
Ich finde das mega, das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst, weil im Prinzip ist es genau so, das sind so diese Bilder, von denen wir uns in den Lyrics irgendwie inspirieren lassen, das sind so Naturgewalten, göttliche Figuren und deren Beziehungen zu Menschen und auch andersherum. Und das bringt ja alles so eine gewisse Bombastik mit sich und ich finde, das passt auch immer sehr, sehr gut zur Musik. Und man muss tatsächlich sagen, dass wir alle in der Band sehr, sehr naturverbunden sind. Also Danny wohnt in der Natur, Marvin wohnt sehr in der Natur, Danny hat so den Pfälzerwald vor der Haustür, Marvin hat den Schwarzwald vor der Haustür. Ich wohne zwar jetzt in Wiesbaden, so mitten in der City, aber ich gehe auch immer noch mal gerne raus. Und irgendwie verbindet uns das alles total und wir treffen uns manchmal auch einfach nur zu Wanderungen und gehen dann zusammen auf eine Burg und machen halt so richtigen Metal-Kram einfach. Ne? Wir gehen dann einfach... Wir hören dann Black Metal und wandern auf eine Burg. Das ist kein Scheiß, das machen wir wirklich und das ist auch einfach nur schön. Oder ja, Marvin und ich sind einfach mal zu einem Waldsee gewandert, den er mir unbedingt mal zeigen wollte, weil dieser Waldsee so hochgelegen ist und weil irgendwie der durch so ein Moor und durch die Bäume, die außen rumstehen, so abgeschottet ist, dass wenn du da bist, ist es totenstill. Also es ist kein Witz, du gehst durch den Wald und die Vögel zwitschern und der kleine Wasserfall plätschert so nebendran wie dem Weg, den du hochgehst. Und dann kommst du an diesen See und es ist totenstill. Und das ist ein bisschen gruselig, aber es ist auch irgendwie cool. Und es ist auch schon sehr Metal. Und das sind irgendwie alles Bilder, die wir total lieben und die wir total krass finden, aber auch Sachen, die uns ja auch so ein bisschen eine Heimat geben und auch Ruhe und Ausgleich. Und ich glaube, deshalb findet sich das immer in der Musik wieder. Und auch in den Videos. Und ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du uns mal irgendwann mal irgendwie in der Stadt oder in der Industriehalle sehen wirst in einem Video, weil das passt einfach nicht zu uns, glaube ich, und auch nicht zu Mental Cruelty.
Ja, sehr cool. Nee, ich finde, das hört man halt auch im Sound, dass es halt nicht so clean ist, sage ich mal. Also es ist schon High Production und alles, aber gerade durch diese folkigen Elemente wirkt das Ganze auch nochmal organischer, sage ich einfach mal.
Ja, wir hoffen, dass es das tut, dass es das zu der Musik passt. Und ich glaube auch gerade die Folk-Elemente, die komplementieren das auch noch mal ein bisschen, ja, voll.
Genau, und dann schließt sich wieder der Kreis zur Heilung.
Habt ihr euch denn verschiedenen Mythologien bedient? Weil ich hatte irgendwo mal gelesen, ihr habt da ein bisschen was von der nordischen, ein bisschen was, glaube ich, von der griechischen Mythologie mit drin.
Alle Mythologien, die krasse göttliche Bilder vermitteln, ne? Also die nordische Mythologie, die griechische Mythologie bei Forgotten, also nordische Mythologie bei Nordlys, die griechische Mythologie bei Forgotten Kings, ich sag jetzt mal christliche Mythologie bei Obsessus a Demonio. Das sind alles Sachen, die ich mir für die Lyrics zum Beispiel auch durchgelesen habe. Also Obsessus a Demonio ist zum Beispiel inspiriert von einem alten mittelalterlichen christlichen Text, der heißt, also im Rituale Romanum gibt's einen Text, der heißt De Exorcizandis Obsessus a Demonio. So ist, glaube ich, genau die genaue Zeile. Und da wird dann auf Latein werden dann Exorzismusrituale beschrieben. Und ich finde, also noch mehr Metal geht ja eigentlich nicht. Und dann habe ich mich sehr davon inspirieren lassen und habe mir auch Übersetzungen angeguckt und habe und das dann sehr, sehr viel von eingeflossen in den Obsessus a Demonio, wo es ja auch um Exorzismus geht, um den Kampf und um den Kampf zwischen einem Priester und einem Dämon. Und ja, das sind alles, das sind so diese Bilder, nach denen wir ein bisschen suchen und die wir darin verpacken, ne? Also göttliche Figuren.
Ja, sehr cool, weil gerade bei Obsessus a Demonio musste ich auch so ein bisschen, weil ich hatte letztens Konstantin mal wieder geguckt, musste ich dran denken und an Der Exorzist und so. Da hat das schon, hatte ich die beiden Filme halt vorm Auge, aber wenn du das natürlich auf dem Buch basiert, ist natürlich noch mal cooler. Dann, ihr habt ja dann auch ein paar lateinische sozusagen Zeilen drinne und so weiter und das dann auch so ein bisschen mit umgesetzt. Und da hat es mich halt auch so ein bisschen, das hat halt auch so einen epischen, kirchlichen Klang, sag ich mal, aber halt ist ja dann doch wiederum eher böse und aus der Sicht der Dämonen sozusagen geschrieben und nicht die Kirche verherrlichend. Und da schlägt sich dann wiederum die Brücke, finde ich, so ein bisschen zu Behemoth, weil die das ja auch so in der Art, finde ich, rüberbringen, mit so einer Schwere und Härte sozusagen diesen christlichen Glauben aufzubrechen und sagen, hey, hier sind die Bösen, wir können das genauso gut.
Ja, voll. Also ich, wenn der Dämon bei Obsessus a Demonio sagt, nail your bastard son back on his cross, das ist, glaube ich, schon, also noch more Satan geht irgendwie nicht. Also zumindest mal bei mir nicht. Und ich finde das richtig cool, dass du Konstantin, dass du das damit verbindest, weil ja, es passt auch mega gut dazu, ne? Das ist ja auch so ein, ist schon lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber er ist auf jeden Fall ein cooler Film. Der ist ja auch so ein Exorzist, ne? Der hat dann ja auch, der kämpft ja, genau, mit Dämonen und sowas. Passt auch schon sehr, sehr gut dazu, ja.
Ja. Sehr cool, ja, und gerade auch in dem Song, also können wir mal ein bisschen auf deinen Gesangspart so ein bisschen zu sprechen kommen, weil du ja halt da, also generell hat er halt so einen fiesen, drückenden Sound und du hast ja dieses fiese, tiefe, sag ich mal, aber auch teilweise, was mir richtig gut gefällt, dieses angepisst Gorgelige, was sehr viel Spaß macht, aber dann auch wieder Clean-Sang, ich glaube von Naue übernimmt, glaube ich, die Clean-Parts.
Genau.
Und das hat halt einfach eine richtig geile Dynamik. Alleine, was du machst und dann, wenn Nauriel noch dazukommt und wie nimmst du das selber wahr und welcher Part hat am meisten Spaß gemacht oder macht live am meisten vielleicht auch Spaß?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich finde es cool, dass wir jetzt auch mehr Clean Parts drin haben. Also man muss ja tatsächlich sagen, der Clean Gesang ist Mental Cruelty gar nicht so fremd, weil auf A Hill to Die Upon, in dem Song A Hill to Die Upon gibt's auch Clean Parts, relativ am Ende vom Song, und die singt Nowell auch ein. Und ich finde das auch cool, dass wir das beim Obsessus auch wieder so machen, dass wir da so ein bisschen so ein Duett haben und auch so ein bisschen im Kanon singen, sage ich fast schon. Und das macht total Bock, auch in der Probe dann uns so gegenseitig anzusingen. Ne? Mhm. Das ist schon cool, das macht auf jeden Fall Spaß. Aber ja, diese gnarly Breakdowns, die dann teilweise mit drin sind, wir standen da im Studio und ich hatte sehr viel Freiheiten, sag ich mal, was die Lyrics anging und auch die Flows, wann wo quasi welcher Satz kommt. Und die Jungs hatten im Prinzip einen Breakdown und den haben sie freigelassen und haben gesagt, okay, Lukas, jetzt, now go crazy, jetzt viel Spaß. Genau, deliver. Und dann habe ich halt versucht, the most nasty Sounds rauszuholen, die ich halt so in Pedo hab, von Kloschüssel-Sound bis Goblin-Heiß und keine Ahnung was, ne? Und das hat dann schon Bock gemacht, teilweise dann die Reaktion von den Jungs zu sehen, die dann gesagt haben so, boah, krass, das klang heftig, lass mal die Aufnahme hören. Und dann hörst du es ja nochmal im Take und dann, oder auch mit den Doppelungen, die dann teilweise noch dazu sind und dann so, what the fuck, das klingt ja komplett geisteskrank. Man lacht sich halt teilweise schon schlapp, weil es ja manchmal in diesem Genre schon fast ridiculous ist, die Härte, die dann so in diesen Breakdowns kommt, aber es macht halt schon immer noch Bock, ne? Mhm. Und das sind die Parts, die halt auch wirklich viel Spaß gemacht haben, ne? Gerade bei Obsessus oder gerade bei Pest oder Forgotten Kings. Bei welchem Song ist eigentlich kein Breakdown drin, frage ich mich gerade.
Trademarks sind alle noch vorhanden, ne?
Genau. Genau. Ja, das hat echt am meisten Spaß gemacht, muss ich sagen. Sehr das aufzunehmen
und mal ganz kurz einen Break machen. Ich muss mal den Körper reinlassen.
Oh ja, klar. Das ist auf jeden Fall wichtig.
Das ist wichtig. Der macht sonst auch gnarly Sounds.
Der kratzt dann an der Tür.
Ja, genau. Da hatte ich mir halt auch so ein bisschen die Frage gestellt, ob Religion oder Glaube generell eine Rolle für euch spielt oder ob ihr dem allen skeptisch gegenübersteht. Wie ist da so deine Meinung?
Ja, ist also die Kirche als Institution ist natürlich absolut kritikwürdig, und das beweist sie auch hinlänglich selbst bis heute jeden Tag neu. Aber ich glaube, da brauchen wir gar nicht irgendwie in irgendwelche politischen Details gehen. Ich glaube, der Grund, warum wir diese christlichen Symbole öfters beschreiben oder auch immer so ein bisschen mehr in diese satanistische Richtung gehen, auch was die Lyrics angeht, ich glaube, es ist auch einfach, um zu provozieren, um auch diesen Schockfaktor mit zu nutzen, aber gar nicht auf eine plumpe Art und Weise, sondern wie man sieht, wir setzen uns da ja auch schon sehr intensiv mit auseinander und lesen halt mittelalterliche christliche Texte. Und ja, ich finde, es passt sehr zu dem Genre. Ich finde, man kann es sehr gut als Provokationsmittel verwenden. Ich finde, das beweist Nergal von Behemoth ja auch immer sehr, sehr gut. Der hat ja auch seinen Clinch mit der polnischen Kirche und oder mit der christlichen Kirche und macht sich da ja öfter auch so einen Spaß draus, sehr provokant zu sein. Und ich finde, so ein bisschen diesen Fuckfinger, den versuchen wir natürlich auch mit der Mucke auf jeden Fall auch mit zu verpacken. Ich glaube aber, wir machen das nicht so konsistent wie Behemoth. Wir versuchen dann schon ein bisschen uns lyrisch auch zu erweitern. Aber ich glaube,
weil Behemoth ist ja auch nochmal eine andere Geschichte. Die in Polen ist ja die Staatsreligion, glaube ich, christlich oder katholisch sogar. Und das ist ja dann nochmal was anderes, als wenn es jetzt hier wie bei uns ist, da kannst du halt sagen, gut, scheiß auf Jesus, da passiert ja nichts. Aber in Polen kannst du da ganz schnell mal auch für einen Knast kommen oder auch mal eine Geldbuße für bezahlen. Beziehungsweise wenn es ja noch weiter geht, dann geht es in irgendwelche islamischen Staaten, wo denn Gotteslästerung ja sogar die Todesstrafe draufsteht. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Und auch eine andere Intention, da ranzugehen und dagegen zu wettern.
Das stimmt, ja. Man muss, je nachdem, wo man ist, wahnsinnig aufpassen, welche religiösen Gefühle man verletzt. Und ja, das stimmt, da haben wir es in Deutschland, glaube ich, komfortabler, was unsere Meinungsfreiheit angeht. Das stimmt.
Aber, auch wenn das ein paar Personen anders sehen, aber wir sind ja, glaube ich, schon, was Meinungsfreiheit angeht, sehr gut bestückt.
Auf jeden Fall. Ich habe noch, also in meinen Instagram-Nachrichten war jetzt noch kein angepisster Priester, der sich darüber aufregt, dass in Obsessus a Demonio irgendwelche Jesusse wieder zurück ans Kreuz genagelt werden.
Die brauchen Zeit, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, die dauert, glaube ich, ein bisschen, bis das Album bei denen angekommen ist. Wir müssen mal ein paar CDs verschicken.
Guter Promo-Gag auf jeden Fall.
Den Kirchen-Newsletter reinlegen.
Oh, hell yeah, stimmt, ist echt eine gute Idee.
Mach das mal. Welcher Song ist für dich textlich der beste?
Boah, das ist eine gute Frage. Boah, schwierig. Das ist schwierig. Ich sag dir mal meine drei Favoriten. Ich finde Symphony of a Dying Star total krass, weil den hat auch in erster Linie Marvin geschrieben und der ist doch sehr persönlich und sehr emotional und ich habe da gar nicht so viel mitgeschrieben. Ich habe dann nur so ein bisschen den noch angepasst mit ihm zusammen, weil wir den auch zusammen aufgenommen haben. Aber ich finde den Song lyrisch auch total klasse. Ich finde Obsessus a Demonio auch total geil, gerade aus wegen der Inspiration, die ich euch gerade erzählt habe. Und ich finde Pest auch mega, einfach weil ich einfach finde, auch der ist ja inspiriert aus Geschichten.
Er beschreibt die Pest sehr schön.
Genau, aus der Pestepidemie, wo du dann auch alte Texte durchliest und sowas. Zum Beispiel in Norwegen heißen ganz viele Leute mit Nachnamen Odegaard. Und das heißt so viel wie zurückgelassene Farm oder zurückgelassene Farm. Und das lag daran, dass die Leute immer den Nachnamen hatten, auf welcher Farm sie sozusagen sind. Aber durch die Pestepidemie sind halt so viele Farmen einfach zurückgelassen worden und die Bauern und die Leute, die das bestellt haben, sind einfach verstorben. Und dann sind halt irgendwelche Siedler und Leute dann dahin und haben sich da halt wieder neu angesiedelt und haben diese ganzen zurückgelassenen Farmen dann wieder bestellt und sind dann dahin, aber die hießen dann halt einfach Odegaard, also verlassene Farm. Und das ist bis heute einer der häufigsten Nachnamen in Norwegen und
das ist ja sehr interessant.
Mega interessant und es lag unter anderem an der Pestepidemie und so viele Sachen heute noch, die quasi daraus stammen und Ja, und das finde ich total, das fand ich total spannend. Habe mich dann so viele alte Texte durchgelesen und habe dann halt den Pest quasi dann daraus geschrieben. Und deshalb finde ich den auch, ist auch lyrisch einer meiner Favorites, glaube ich, ja.
Wusstest du, dass es so wichtig erwiesen ist es nicht, aber es gibt die Theorie, im Mittelalter, wo die Pest aufgekommen ist, gab es ja auch viel Hexenverbrennung. Und gerade Katzen waren ja so Symbol für Hexen und auch für das Feminine und wurden ja auch sehr aus den Städten vertrieben und gejagt und so. Es gab ja nicht viele Katzen zu dieser Zeit. Und die Pest wurde ja ausgelöst von Flöhen, die Ratten mit in die Stadt gebracht haben. Und es gibt irgendwo eine Theorie, die habe ich mal irgendwo in der Doku gesehen, dass aufgrund dieser Vertreibung der Katzen wurden die Ratten nicht so wirklich bekämpft und dass durch die Pest sich noch weiter ausgebreitet hat, als sie eigentlich hätte können. Also könnte man vielleicht sogar sagen, dass der christliche Glauben die Pest nach Europa gebracht hat.
Wahnsinn, ja. Ich hab das mal gelesen, fand ich auch mega interessant, weil ich mir auch so dachte, ne, wie, also ganz schöner Backlash, ne, von Hexenverbrennung und die Kirche hat sozusagen sich an Frauen vergangen und hat sie dann und hat dadurch dann im Prinzip die Pest erst ermöglicht. So, ja, das ist sehr ironisch.
Krass, ja. Karma.
Ja, Karma Strikes Back, genau.
Ja. Die Kirche. Nie was Gutes gemacht.
Die Kirche. Kann man
jetzt auch nicht sagen, aber
schon. Ja, es gibt halt gewisse Aspekte von der Kirche. Also ich muss mal jetzt bei mir aus dem, ich komme ja aus einem kleinen Ort, 600 Einwohner und wir hatten dann irgendwann mal eine neue Pastorin gekriegt und die hat sich dann wirklich schon sehr für die Gemeinde eingesetzt und auch für die Kinder. Das ist auch alles schön und gut. Das ist jetzt aber beim Evangelium ist das alles nochmal ein bisschen was anderes. Aber wenn du halt die Katholiken hast, die denn da wirklich der Staat im Staat sind und da die ganzen Missbrauchsfälle so vertuschen können und das ist wirklich eine Schweinerei und dass du quasi mit deiner Kirchensteuer, wenn du denn eine bezahlst, ja quasi eigentlich einen Kinderpornoring unterstützt, wenn man so will.
Ja, absolut. Das ist nur zu verurteilen. Das ist schon, das meinte ich vorhin mit so, die Kirche ist als Institution absolut kritikwürdig und das kann man auch so aussprechen.
Rest in peace, time to die.
Rest in peace, time to die, genau. Pest.
Ja, sehr gut. Witcher, hast du noch ein paar Fragen?
Du hast ja, also du, wenn man deine Vocals anhört, dann merkt man ja schon, dass du machst das ja schon wahrscheinlich eine gewisse Zeit länger. Hast du vorher schon in anderen Bands gespielt oder warst du eigentlich quasi, hast du das selber beigebracht oder wie ist das denn so entstanden?
Ich hätte mit 16 angefangen, das zu machen. Ich bin jetzt 28, das heißt, ich mache das tatsächlich schon eine ganze Zeit lang. Aber ich habe sehr, sehr lange Zeit das einfach so nur so im Auto für mich gemacht. Und das ist auch was ich auch von vielen anderen Vocalisten höre, dass sie das im Auto angefangen, weil da kannst du halt vor dich hinschreien und nervst niemanden, keine Nachbarn oder die Mutti zu Hause, wenn du dann auch in deinem Kinderzimmer anfängst oder so. So habe ich angefangen, irgendwie zu alten Suicide Silence und Bring Me the Horizon Tracks dazu gescreent. Dann hat man irgendwie so in kleineren Bands angefangen, was dann so ein bisschen so Keller- oder Garagenprojekte waren, ne, wo man dann einfach so ein bisschen Mucke aufgenommen hat, aber nie so wirklich live aufgetreten ist. Und dann bin ich dann, glaube ich, so 2020 so um den Dreh dann zu Sun Eater gekommen. Damals hießen die noch Impale. Und mit denen habe ich dann angefangen, erstmal so richtig Mucke aufzunehmen und so ein bisschen mehr diesen Deathcore-Style hab ein bisschen mehr so diesen Deathcore-Style angefangen und dann sind wir auch zusammen live aufgetreten und die Jungs, mit denen habe ich dann zusammen auch super viel Musik aufgenommen und man hat dann so ein bisschen so seine Stimme geformt und man muss auch echt sagen, ja, die sind auch mitverantwortlich dafür, dass ich jetzt heute der Vocalist bin, der ich bin und auch zu Mental Cruelty gekommen bin, weil die Zusammenarbeit mit denen mir schon wahnsinnig viel gebracht hat und weitergeholfen hat. Also vielleicht kann man als Tipp sagen für alle angehenden Vocalisten so, checkt aus, dass ihr in irgendeiner Band seid oder auch mit anderen Jungs Mucke aufnehmt, so, wenn die euch dann kritisieren oder euch Tipps geben oder sagen, ey, versucht das doch mal so und so, dann sollte man das vielleicht mal beherzigen, weil dann wächst man nur als Vocalist und so. Ja, so hat das bei mir angefangen, genau.
Mit Sun Eater bist du ja auch noch unterwegs, die war doch letztens, glaube ich, auch in Berlin, oder?
Ja, wir haben in Berlin gespielt, im Sage, genau.
Das ist leider mal Donnerstag, da kann ich nicht.
Ja, es wäre cool gewesen, wenn du dabei gewesen wärst. War auf jeden Fall eine super geile Show. Das war, da war ein Feiertag, glaube ich, am Freitag. Oder Donnerstag war ein Feiertag und Freitag war dann irgendwie auch
Freitag
oder Brückentag oder so.
Das Christi Himmelfahrt oder sowas war so, ne? Ich weiß gar nicht.
Irgendwie sowas, ne? Und die Bude war packed. Also es hat, hat Bock gemacht, hat Spaß gemacht. Aber die Leute waren natürlich im Sage, waren noch viel zum Feiern da. Die waren jetzt, glaube ich, nicht nur alle wegen Sun Eater da. Das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Aber ja, ich versuche mit den Jungs auch noch viel zu machen. Natürlich versuchen wir jetzt mit Mental Cruelty da möglichst viel Gas zu geben und alle Live-Shows jetzt zu machen, die gehen. Aber ja, ich lasse die Sun Eater Jungs nicht hängen. Zumindest mal werde ich das versuchen, dass sie sich noch weiter vereinbaren lässt.
Steht Live-Show-mäßig demnächst was an bei Mental Cruelty?
Ich glaube, das nächste, was wir spielen, ist jetzt am 24.07. in München. Im Backstage spielen wir, glaube ich, vor Possessed auf dem Free and Easy und danach das Tolminator Festival in Slowenien. Und dann haben wir noch eine Show in Köln und in Karlsruhe und in Belgien. Aber wann und wo das genau ist, das könnt ihr bestimmt alles bei auf unseren Socials abchecken und auf Instagram. Hey Leute, folgt uns auf Instagram. Folgt Mental Cruelty auf Instagram. Irgendwie, genau so. Ja, das ist das nächste, was ansteht. 24.07. München, Backstage.
Läuft das. Das ist auf jeden Fall nicht mehr lange hin. Das ist schon mal ganz cool. Aber so eine richtige Tour ist jetzt noch nicht geplant oder kommt da eventuell Ende des Jahres was?
Da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Ich hoffe, dass wir da bald was announcen können.
Das wäre nice. Genau, weil es ist auch schon ein bisschen her, als ich euch mal gesehen habe. Ich glaube, das war ich gerade frisch in Berlin vor 4 Jahren oder so mal. Also da warst du ja noch nicht dabei, aber.
Ah, okay. Ja, aber da wird's mal Zeit, dass wir bald mal nach Berlin kommen, ne?
Darum. Mach das mal.
Wenn wir gucken, dass wir das zeitnah hinkriegen.
Sehr gut, sehr gut. Was sind sonst so die Pläne für den Rest des Jahres? Was steht bei euch demnächst so an, jetzt wo Release raus ist, Video demnächst kommt, paar Shows?
Ey, Promo. Auf jeden Fall ganz viel Album-Promotion machen und gucken, dass wir jedem erzählen, dass Zwielicht raus ist. Jedem, ob er es jetzt hören will oder nicht. Und natürlich auch einfach jetzt gib ihm jetzt ganz viele Live-Shows zocken und jetzt endlich on the road. Wir waren jetzt lange genug im Keller gesessen und haben Mucke aufgenommen und lange genug auf Videodrehs. Jetzt wird's Zeit, das Ding live zu zocken und das ist jetzt erstmal das, was ansteht auf jeden Fall. Genau. Und ja, endlich wieder zurück, back in touch mit den Fans kommen. Da habe ich super viel Bock drauf. Also nicht nur live zocken, das ist ja irgendwie ist ja auch natürlich auch cool für uns, aber auch endlich, dass wir die Möglichkeit haben, mit den Leuten zu connecten, mit Fans zu quatschen auf Festivals, einfach wieder zurück in die Wildnis.
Ja, auf die Wiesen der Republik.
Genau. wie auch immer man das sagt, ne?
Lass mal nochmal kurz auf das Cover zu sprechen kommen. Das ist ja ein Bild von Marius Lewandowski, der auch, extrem viele Metal-Album-Cover gemacht hat oder jedenfalls Bilder gemacht hat, die dann zu Metal-Album-Covern wurden, der mittlerweile auch leider schon verstorben ist. Was bedeutet das Bild für dich? Was spiegelt oder wie spiegelt es die Musik wieder und hat das Bild eigentlich einen Namen?
das Original, also erstmal stimmt ja genau, ist von Mariusz Lewandowski. Ist sehr, sehr, sehr traurig, dass der Mann verstorben ist, weil der hat ja wahnsinnig viel geile Metal-Cover auch für andere Bands realisiert. Und wir sind wahnsinnig geehrt, dass wir es noch geschafft haben, sozusagen ein Bild davon für uns als Albumcover zu gewinnen. Und das Bild, was bedeutet das für mich? Im Prinzip war schon klar, wie das Symphony-Video aussehen soll, dass ich auch mit dieser weißen Haube dann so durch diesen Eissee stapfe. Und das Kostüm hatten wir uns relativ am Anfang schon überlegt, weil das ja auch so ein bisschen so dieses Mystische hat und dieses, ein Geist geht so durch die Halbwelt, ein bisschen so diesen Style und dass man auch diesen Reveal hat, wie ich mir diese weiße Haube dann wegziehe sozusagen. Und dann haben wir nach Covern geguckt und hatten Mariusz Lewandowski auch im Hinterkopf, aber waren uns nicht so sicher. Und dann haben wir dieses Bild gesehen und da ist ja diese Figur mit diesem weißen Gewand, da ist ja dieser weiße Priester oder wie auch immer, ne? Mhm. Und dann dachten wir uns, das ist es. Das ist er.
Doch, ich hätte ja gedacht, dass es sozusagen andersrum war, dass ihr das Cover zuerst hattet und dann mit den Videos auch angefangen habt und von daher krass.
War genau andersrum. War für uns auch irgendwie ein krasser Moment, weil, und dann hieß der, also das Gemälde heißt auch Return at Dawn. Und Dawn heißt ja auch, glaube ich, so viel wie Abendrot oder Morgengrauen.
Morgengrauen,
ja. Morgengrauen. Und Morgengrauen ist ja nichts anderes als Zwielicht. Das ist ja nicht hell, nicht dunkel.
Ja, dann passt der wie Arsch auf Eimer.
Es ja, passt wie Arsch auf Eimer.
Aber ja, krass.
Oder Sonnenuntergang.
Das ist, glaube ich, beides, oder? Das heißt, vom Dusk till Dawn, also till Dawn ist ja dann der Abend.
Ja, genau. Und dieses diesige Grün, was ja irgendwie auch nicht so flashy ist und eigentlich gar nicht so Metal-Cover-mäßig, so, das ist ja gar nicht so, aber trotzdem,
dieses
es hat gepasst. dieses ekelhafte Pestgelb, so, im Grunde genommen, es passt aber eigentlich voll zu diesem Zwielichtbegriff, dieses nicht hell, nicht dunkel, dieses diesige und dann noch diese Figur in der Mitte. Und deshalb war das war dann einfach unser Cover und wir waren wahnsinnig froh, dass es noch möglich war, das für uns zu lizenzieren, ja.
Sehr cool. Genau, aber das war dann ja dann auch, nachdem er sozusagen schon verstorben war und dann ist es sozusagen immer noch möglich, Bilder, die er sozusagen noch nicht lizenziert hat, irgendwie auch dann noch zu nutzen, ne?
Stimmt, ja. Das wird noch durch seine Familie verwaltet und man kann natürlich mit denen in Kontakt treten und dann sozusagen eine Anfrage stellen und das dann fragt man, okay, ist das noch frei? So nach dem Motto. Und wir hatten Glück. Das war dann noch, es war dann noch möglich, das zu lizenzieren. Und dann war das, das Zwielichtcover war für uns dann damit geboren. Ja. Wir haben auch im Prinzip geguckt, dass wir von dem Bild kein Zentimeter abschneiden, sondern das ist ja so ein bisschen hochkant.
Ja, darum der Rahmen da.
Genau. Wir haben dann diesen schwarzen, Rahmen dann noch außenrum gemacht, der auch so ein bisschen wie so Viking-Verzierung aussieht, ne? Das haben wir dann noch da außenrum gemacht, weil wir halt um Gottes Willen nicht dieses Cover irgendwie beschnibbeln wollten oder da diese Unterschrift von Mariusz Lewandowski irgendwie rauscroppen wollten, auf gar keinen Fall. Und deshalb haben wir uns gesagt, ja scheiße, was machen wir jetzt, ne? Und dann hat Marvin, der wahnsinnig versiert das auch in Photoshop und in diesen ganzen Fotoprogrammen, der hat sich dann diesen Look auch von diesem Rahmen, den man jetzt auch in ganz vielen anderen Grafiken von uns wiederfindet, der hat das dann so ein bisschen dann da erfunden und dann da mit dazu gemacht und das war dann so, dann haben wir uns das angeguckt und haben gesagt, ja geil, so sieht gut aus und so machen wir davon auch nichts weg und so ehren wir auch diesen Künstler und so hat das dann gepasst, ja.
Ja, das finde ich auch ganz cool, weil bei vielen Covern hast du es dann auch so, also ist dann auch wieder ein kleines Gimmick sozusagen, wenn du dein Booklet aufklappst oder das dann sozusagen vorne und hinten ein komplettes Bild ergeben und so weiter. Das ist dann auch nochmal nice, aber wenn du sozusagen das ganze Bild aufs Cover bringst und dann extra anpasst sozusagen, dass du es auch wirklich abbilden kannst, finde ich auf jeden Fall eine super Sache.
Ja, das stimmt. Ich mag das auch, wenn man so Cover hat, die so richtig so Fantasy sind, wo du ganz viel entdecken kannst, so, ne, finde ich auch super. Aber ich bin super glücklich mit der Option jetzt, so wie wir es jetzt gewählt haben oder so wie wir es jetzt gemacht haben.
Ja, genau, das zieht sich ja dann bei den Singles auch so ein bisschen durch, dieser Rahmen. Und nur, dass es da dann halt schwarz-weiß gehalten ist und so ein bisschen noch black-metaliger aussieht. Waren da verschiedene Künstler am Werke oder wo kommen da die Bilder her?
Die hat Marvin alle gemacht. Die hat Marvin alle designt selbst. Und ja, das nice. Ist der hat sich natürlich, hast du schon richtig gesehen, dass er sich einfach bei ganz vielen Black Metal Covern hat inspirieren lassen. Ja, er hat dann immer versucht, so ein bisschen so den Geist des Songs einzufangen. Auch gerade jetzt bei Symphony, diese beiden Figuren, auch mit der Figur mit dieser Haube auf oder Forgotten Kings, ne, dieses ein bisschen fast schon Herr der Ringe-mäßige, dieses Boot, das so durch das Tor fährt, dass es einfach so ein bisschen groß und bombastisch aussieht, so dass das so auch so ein Tor sein könnte, wo die Forgotten Kings damals residiert haben oder sowas, ne? Oder auch bei Nordlys diese Hütte, die so abbrennt, wo du dann auch siehst, ah, okay, das ist jetzt das könnte dieses Feuer sein, was du auch im Video wiederfindest. Es ist halt, es ist sehr auch ein bisschen verschachtelt und gar nicht so eindeutig. Aber ja, das sind Cover, die Marvin dann jeweils immer, auch wenn schon sehr viel von den Singles auch so stand, auch von den Videos, die er dann selber designt hat. Und da muss man sagen, Künstler nice. Marvin Kessler.
Ein Universaltalent auf jeden Fall.
Voll. Marvin fuchst sich in alles rein. Der von Photoshop bis 60 Orchesterspuren schreiben für einen Track. Der Marvin ist ein Allround-Talent.
Nice. Aufnahmemäßig habt ihr denn auch alles selber aufgenommen, zu Hause sozusagen, und dann nur abmixen lassen, oder?
Ja, wir haben das alles bei Nowell bei sich im Keller im Homestudio sozusagen aufgenommen. Ist eigentlich cool, was da mittlerweile so alles geht, ne? Alles zu Hause aufgenommen und dann zu Josh Schröder geschickt, der ist ja auch unter anderem der Producer von Lorna Shore oder King 810. Und auch von Science of the Swarm fällt mir gerade noch ein.
Genau. Browning, ja, dann haben wir das. Sulfur, der macht einiges. Weil das ist auch so ein Ding, wo ich auch überlegt hatte, ob er als Produzent sozusagen auch diesen Black in Deathcore Black Metal mitgeprägt hat, ob er da vielleicht auch Einflüsse reingibt, aber eigentlich ja nicht, wenn er es im Endeffekt nur abmixt und ihr sozusagen alles selber aufnehmt und euer eigenes Ding macht und er dann sozusagen nur die Spuren anpasst. Nur in Anführungsstrichen.
Ja, also da muss ich aufpassen, dass ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich jetzt, also ich habe natürlich viel mitgekriegt, dass Josh die ganze Geschichte bekommen hat und dann natürlich abgemixt hat und dann halt gewisse Elemente mehr hervorgehoben hat und gewisse Elemente dann so ein bisschen, er hat's einfach abgemixt. Ich weiß aber nicht, wie viel Marvin und Noel vorher Josh oder sich vorher von Josh haben kreativ beraten lassen, wenn es darum ging, einige Songs zu schreiben. Es kann gut sein, dass er da auch ein bisschen einen Anteil mit dran hatte. Als ich zu der Band hinzugekommen bin, waren 80% der Songs standen schon. Das heißt, das kann ich nicht so ganz beurteilen. Aber von meiner Warte aus war es natürlich so, dass die Songs eigentlich alle so standen und Josh sie in Anführungsstrichen nur gemixt, gemastert hat. Aber für uns ist er natürlich immer ein wahnsinnig wichtiger Partner, Gesprächspartner und auch ein Typ, mit dem wir wahnsinnig viel Kontakt haben, auch trotzdem und über alles Mögliche reden, so was die Band angeht. Nice. Und das ist für uns, ja, ein Wand, also Nawel sagt manchmal so, er ist so unser sechstes Bandmitglied.
das sagt man ja oft über Produzenten, ne, dass die auch ein anderer Bandmitglied sind. Und ihr habt ja auch schon bei Hill to Die Upon mit ihm zusammengearbeitet, beziehungsweise halt die
das anderen. Stimmt, ja. Und, ja, also für die Jungs war klar, dass er das macht, ja, genau.
Und hat er gut gemacht. Genau. Hast du sonst noch Fragen, Witcher? Weil ich wäre sonst eigentlich durch, bis auf eine letzte Frage.
Nee, eigentlich gibt's ja, also wir haben jetzt, ich habe eigentlich auch alles, wir haben ja jetzt drüber gequatscht. Gibt eigentlich nur zu sagen, also wirklich ein geiles Album. Hat mir wirklich, ich habe es mir erarbeitet, wurde auch für belohnt, wie gesagt, ab Mord des Shells, alles 10 von 10. Und ich muss sagen, die letzte Nummer, die hatte ich für mir heute auch, glaube ich, 3-4 Mal nochmal gegeben und habe das meinen Nachbarn ein bisschen mitgenervt, nochmal ein bisschen aufgedreht und das drückt echt unglaublich gut. Das ist ein geiler Song.
Ja, let's go. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Es ist, es ist einfach total geil. Es freut mich immer wieder, wenn Leute, die auch so in dieser Metal-Kultur mit verankert sind oder auch kreativ was dazu beitragen, wie zum Beispiel Podcasts und diese ganzen Geschichten, die ja auch sehr, sehr viel Metal hören den ganzen Tag, wenn ihr das dann auch noch trotzdem abfeiert, so, das ist das Geilste. Vielen, vielen Dank. Ja. Freut uns sehr. Gebe ich auch weiter an die Jungs.
Ja, gerne. Genau, bestell Nawel mal einen schönen Gruß von mir.
Das mache ich auf jeden Fall.
Genau, dann habe ich nur noch eine abschließende Frage. Gibt es eine Frage, die dir noch nie gestellt wurde, die du aber immer mal beantworten wolltest?
Oh, das ist eine gute Frage. Fällt mir aber gerade nicht.
Oder ein Thema, über das du noch gerne reden möchtest?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das ist das Einzige, was ich noch sagen wollen würde, ist, dass ich mega stolz bin auf die Jungs und auf uns alle, was wir da geschaffen haben sozusagen und wie viel wahnsinnig viel Blut, Schweiß und Tränen da reingeflossen ist. Und zwar, das meine ich wortwörtlich. Und wie dankbar wir aber auch den Fans sind, wie für dieses nette Welcome Back und dieses ganze positive, diese ganzen positiven Kommentare und die wahnsinnige Offenheit auch, die wir erleben für die ganzen neuen Genre-Einflüsse, die wir da haben, dass keiner bei Symphony hingeht und sagt, okay, die Jungs haben ja das komplett nicht mehr alle Latten am Zaun, jetzt fangen die da an, so Folky zu singen und auch noch auf Deutsch und dann kommen so Symphonic-Einflüsse und dann auf Norlis dieses Gitarrengedudel und nur Black Metal und sonst was. Weil ich meine, ich finde das total geil und mich freut, dass auch alle anderen da so offen sind. Und ja, deshalb, wir sind wahnsinnig dankbar für unsere Fans und für die Leute, die unsere Mucke hören. Und ich kann es kaum erwarten, endlich live zu zocken, ein paar Hände zu schütteln und ein paar Shirts in die Menge zu schmeißen. Und und auf die Straße zu kommen mit diesem Album. Und das, ja, genau, das ist das, was ich noch dazu sagen kann. Ansonsten bin ich all happy, dass ihr das Album geil findet und dass wir jetzt heute miteinander quatschen konnten.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, nee, wir sind auch sehr happy und würden sagen, wir sehen uns auf der Straße.
Yeah, no. Let's go.
Für deine Zeit.
Euch auch vielen, vielen Dank für das coole Gespräch.
Vielen Dank und dann dir noch eine gute Zeit und wie gesagt, man sieht sich dann irgendwann irgendwo.
Wir sehen uns live bestimmt irgendwann mal.
Hoffentlich. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Wir gucken, dass wir nach Berlin kommen.
Wenn vielleicht wieder irgendein Geburtstag ist oder so. Oder wenn ihr bei Century Media seid oder so, sagt Bescheid.
Oh ja, das können wir auch auf jeden Fall. Das ist ja auch nur noch eine Frage der Zeit.
Oha, du bist immer noch da? Dann hast du doch bestimmt auch Bock, uns 5 Sterne bei Spotify, Apple oder wo du uns gerade hörst zu geben. Check auch gerne mal unsere Insta-, TikTok- oder Facebook-Seiten aus. Und wenn du richtig krass bist, unterstütze uns bei Steady oder kaufst eines unserer Shirts. Egal für was du dich entscheidest, wie du uns unterstützt, wir danken auf jeden Fall für deinen Support jeglicher Art. Und freuen uns, dass du auch die nächste Folge wieder dabei bist. In diesem Sinne, stay heavy.